Hi, hier ist Michael von Lizenz zum Reden. Wir sind hier gerade im Schnitt und wir mussten leider feststellen, dass die Tonspur unseres heutigen Gastes nicht so gut ist, wie wir das gerne hätten. Wir haben viel versucht, vor allen Dingen Caro hat wahnsinnig viel versucht. Es ist leider nicht gelungen. Es tut uns sehr leid. Das heißt, unseren Gast werdet ihr leider nicht in derselben Qualität hören wie Caro und mich. Wir bitten das zu entschuldigen. Wir hoffen trotzdem, ihr habt Spaß mit der heutigen Folge. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu Lizenz zum Reden. Wir sind ein Podcast, der sich mit James-Bond-Filmen beschäftigt. Wir versuchen, sie chronologisch abzuarbeiten. Und nach Diamantenfieber und das eingeschobene Special für Casino Royale von 1954 treffen wir uns wieder und reden über Leben und Sterben lassen von 1973. Und ein Wir bedeutet, ich bin nicht allein. Hallo Caro.
Hallo Micha. Na, wie geht's dir heute?
Ich bin etwas müde, weil ich in einer Hauruck-Aktion mir den Film noch heute Nacht reingezogen habe. Und meine Notizen sind entsprechend auch, glaube ich, etwas wirr geraten. Aber ansonsten geht es mir eigentlich recht gut. Und wir sind nicht allein.
Hallo Maya.
Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, Film Nummer 2 für dich. Es ist schön, dass du dabei bist nach Goldfinger, den wir ja so angepriesen haben als Maya. Wenn du dabei sein willst, was uns sehr freut, schau dir Goldfinger an, einer der besten Bonds ever. Wir haben ihn auseinandergenommen, hört euch die Folge an, hört, was Maya dazu zu sagen hat, die davor einen Viertel, Dreiviertel, halben James Bond gesehen hat und sich nicht so ganz dran erinnern kann, welcher es war. Goldfinger hat sie ganz gesehen und Leben und Sterben lassen wahrscheinlich jetzt dann auch.
Ja.
Sehr gut. Es gibt einen neuen James Bond nach Diamantenfieber, endgültig oder vielleicht auch nicht ganz endgültig, hat Sean Connery gesagt, das war's, ich bin raus. Die Produzenten mussten jemanden Neues suchen. Sie haben ihn gefunden und darüber reden wir gleich. Und wir reden auch gleich drüber, was alles anders ist und was alles gleich geblieben ist, was uns gefällt, was uns nicht gefällt. Aber ich würde gerne mal so ein erstes kleines Feeling einfangen, was diesen Film anbelangt. Ich weiß auch nicht. Okay, ich beschreibe es mal so. Ich weiß, dass ich oder ich bin der Meinung, dass ich die James-Bond-Filme mit Roger Moore am meisten in meinem Leben bisher gesehen habe, weil das der James Bond ist, den ich im Fernsehen als kleines Kind und wahrscheinlich viel zu jung oft gesehen habe. Die wurden gefühlt auch sehr oft wiederholt im Fernsehen. Entsprechend habe ich sie gesehen. Ich mochte ihn damals. Ich fand die Filme immer lustig. Rückblickend muss ich sagen, als ich jetzt gewusst habe, wir gehen in die Sean Connery Endphase und demnächst kommt Roger Moore, war ich so, Roger Moore, der hat zwar in echt vielen Filmen mitgespielt, aber worum ging es in den einzelnen Filmen nochmal? Also ich war so ein bisschen okay. Dann habe ich mir, wie gesagt, gestern Abend etwas müde dann angeguckt. Da haben sie schon Änderungen eingeführt. Ich finde den Film, glaube ich, das sage ich nachher, aber es war schon interessant, ihn jetzt zu sehen unter der Prämisse, wir gucken genauer hin. Und da so, Hey, ich kann ja schon ein bisschen verraten. Also so ganz abgeholt hat mich der Film nicht. Wie war es denn bei euch? Caro, du hast ja schon Erfahrungspunkte mit Roger Moore gesammelt und du kennst ja den Film. Wie war es für dich jetzt einzusteigen?
Es war wirklich schön, nochmal den Unterschied zwischen oder direkt Wechsel zwischen Sean Connery und Roger Moore zu sehen. Ja, der Film, ich finde, die Geschichte ist halt sehr, sehr schwach. So ein bisschen wie bei, Diamonds, ja,
ja Forever. Wollte ich gerade sagen. Also, und Goldfinger, ne? Das, also
genau. Also ist mal wieder ein banaleres Thema, sage ich mal, aber wir werden ja drüber sprechen, hast du ja auch schon versprochen. Genau, das war so ein bisschen, stimmt, das war so mit der Geschichte. Ja, wie du sagst, der Film, da kann ich dir auch nur zustimmen, weil bei mir war es genauso, der Film hat mich nicht so ganz abgeholt, aber das war trotzdem Unterhaltung.
Mhm. Alles klar. Und Maya, dein zweiter James Bond, nachdem du Goldfinger mit Sean Connery gesehen hast und jetzt Leben und Sterben lassen, den ersten Auftritt von Roger Moore. So das Feeling, als der Abspann losging und du dachtest, was genau?
Ja, ich muss sagen, mir hat überraschenderweise Goldfinger sehr viel besser gefallen als der Film auch. Ich bin ein bisschen lame, muss ich sagen. Also ich fand die Action ein bisschen lame. Ich fand den Hauptbösewicht hier, Mr. Big, total lame, gerade im Vergleich zu dem Goldfinger-Film, meine Herren, ehrlich, also wie langweilig, einfach so ein Möchtegern-Gangster-Boss, fertig. Und ich bin so, okay, na gut, na dann.
Ja. Ja. Ja, das sind alles, glaube ich, absolut berechtigte Kritikpunkte an diesem Film. Und das würde ich doch mal als Signal nehmen. Wir starten mal rein in unsere tiefgründige Analyse. Leben und Sterben lassen ist übrigens Roman Nummer 2 von Ian Fleming. Also nach Casino Royale von 1953 war Leben und Sterben lassen Roman Nummer 2 von 1954. Und das erklärt vielleicht auch ein paar Sachen. Womit sollen wir denn anfangen? Vorgeschichte oder den Inhalt? Was hättet ihr gerne? Soll ich erst den Inhalt machen?
Vielleicht der Inhalt, ja.
Den Inhalt. Alles klar. Im sogenannten, wir nennen das ja so, im sogenannten Vorfilm sieht man, wie drei britische Agenten getötet werden. In New York, bei der UN, in New Orleans, beim Straßenzug und auf der fiktiven Karibikinsel Saint-Monique bei einem Voodoo-Tanz, nenne ich es mal. Genau, daraufhin wird James Bond nach New York geschickt, um zu klären, was da los ist. Und er soll die CIA dabei unterstützen. Eigentlich soll, glaube ich, die CIA rauskriegen, was los ist. Und er soll sie unterstützen. Aber wir kennen ja James Bond. Der hat immer alles im Griff. So, der Drogenhändler Mr. Big, den hat Maya, glaube ich, gerade schon erwähnt, hat wohl Kontakte zum karibischen Diplomaten Dr. Kanaga. Dieser glaubt an Tarotkarten, beschäftigt ein Medium namens Miss Solitaire. Ich sag's euch, ein Fleming hat so unglaublich gute Namen. Miss Solitaire. Die kann über Tarotkarten die Zukunft vorhersagen. Genau, in Begleitung mit der CIA-Agentin Rosie Carver begibt sich Bond auf die Insel von Saint-Monique, also die Insel Saint-Monique. Wie den ganzen Film immer wird auch dort ihm nach dem Leben getrachtet. Es gibt ein paar Voodoo-Rituale, es gibt eine Krokodilfarm und eine unglaublich lange Schnellboot-Verfolgungsjagd. Und dieser Film, ich würde sagen, hat trotzdem Filmgeschichte geschrieben, weil zum ersten Mal eben Roger Moore auftaucht. Aber das ist tatsächlich der Inhalt. Schaut ihn euch an. Ich glaube, ich habe nichts Elementares vergessen.
Ja. Ich darf mal dazwischen quatschen.
Aber klar.
Bitte nicht Ian Fleming beschuldigen. In seinem Buch heißt Solitaire nicht Solitaire, sondern sie hat einen anderen Namen, Simone Latrell. Also, das ist verändert worden für den Film.
Okay, dann müssen wir gleich noch über den Drehbuchautor reden und was, also können wir ja gleich machen, weil es sind nämlich noch ein paar Sachen geändert worden im Vergleich zum Buch. Also das ganz große Ding ist natürlich, im Buch geht es um Goldmünzen und nicht um Heroin, wie dann im Film. Und die Sowjets, also es ist wieder irgendeine KGB-Geschichte dabei. So, das wurde alles weggelassen. Das Drehbuch hat zum zweiten Mal nach, man lebt nur zweimal, glaube ich, nicht Richard Maybaum geschrieben, sondern Tom Mankiewicz, wird es, glaube ich, ausgesprochen. Der war schon dabei bei Diamonds Are Forever als Co-Autor. Diesmal darf er alleine schreiben. Und unter anderem hat er offensichtlich den Namen der Frau geändert. Das wusste ich jetzt gar nicht tatsächlich. Okay, das macht es ein bisschen besser für Ian Fleming, macht es schlechter für das Drehbuch. Tatsächlich habe ich auch gelesen, für das Drehbuch hieß der Bösewicht, also eine der beiden Bösewichte, nicht Dr. Kananga, sondern Kananga tatsächlich ist der Besitzer gewesen der Krokodilfarm, auf der sie gedreht haben.
Ja, ja.
Ah, Caro zuckt, okay.
Genau. Das war Ross Kananga und Ross Kananga war ein Krokodilexperte und Stuntman. Und das ist derjenige, der diesen Stunt für Roger Moore gemacht hat, wo er auf 5 Krokodile raufspringt, um eben sich zu retten. Und er ist tatsächlich mehrfach ins Wasser gefallen und sein Name war eben Ross Kananga und der Bösewicht wurde nach ihm dann später umbenannt.
Okay, genau. Jetzt hast du natürlich, bist du schon weit vorgesprungen, weil ich finde, das ist eine der wenigen coolen Szenen in diesem Film. Aber dann reden wir nachher noch mal ganz kurz über diese Szene. Aber merkt euch mal, es gibt jemanden, der todesmutig über Krokodile rennt. So, also dann haben wir das Drehbuch, glaube ich, soweit abgehakt. Es hat Schwächen, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. In der Storyline kommen wir doch zu dem fantastischen Cast oder vielleicht auch nicht. Roger Moore darf James Bond spielen. Zum ersten Mal von Caro. Wie oft war James Bond Roger Moore? Andersrum, wie oft war Roger Moore James Bond?
6-mal.
7-mal.
7-mal.
7-mal. Roger Moore ist der Rekord, genau.
Der Rekord, genau.
Ja. Sean Connery hat 6 und Daniel Craig hat 6.
Ja gut, aber...
Ja gut, Roger, also Sean Connery hat 7, wenn man, sag niemals, nie dazu zählt. Er kommt ja nochmal wieder. Freunde von Sean Connery, ihr müsst, ihr könnt weiterhören, ihr könnt uns weiterhören. Er wird nochmal auftauchen. Ja. Genau. Der Mann, ja, genau. Oh, jetzt aber ganz kurzes Reingrätschen, Fun Fact tatsächlich. Er wurde ja nochmal gefragt für Leben und Sterben lassen. Habt ihr das auch gelesen? Und er sagte nein. Habt ihr auch die Zahl gelesen, die sie ihm damals zahlen wollten? Also ich sage mal, für Diamantenfieber, wo er nochmal verhandelt hat, gab es für ihn 1,25 Millionen, hat ihn damals zum bestbezahlten Schauspieler der Welt gemacht. Hört euch die Folge an, darüber reden wir in dieser Folge von Diamantenfieber. Wie viel haben sie ihm geboten für Leben und Sterben lassen? Wisst ihr das?
5,5.
5,5 Millionen. Und der Mann sagte, nö. Ja, Roger Moore hat übrigens nur 1 Million bekommen für diesen Film. Dafür hatten sie mehr Geld für die Bootverfolgungsjagd, ich sag's euch. Also, Roger Moore hat unterschrieben für insgesamt 3 Filme, 3x1 Million wurden ihm garantiert. Keine Beteiligung an den Einspielergebnissen, auch da hat Sean Connery besser verhandelt. Joseph Cotto taucht auf als Kananga. Das ist ein Darsteller für alle Science-Fiction-Fans, wird das Herz höher schlagen. Der spielt nämlich in welchem Science-Fiction-Klassiker mit? Ich mache hier so eine Ratrunde. Alien. Alien. Ja, er spielt den Alien mit. Okay, ich sehe schon. Zum allerersten Mal, auf der großen Leinwand zumindest, taucht Jane Seymour auf als Solitaire. Dann haben wir noch... Clifton James spielt den wunderbaren Sheriff Pepper. Und ich nehme an, wir haben den Film alle im Original gesehen und nicht in der deutschen Synchro. Okay, sehr gut. Nick. Okay, alles klar. Ich finde, der spricht und spielt so richtig geil seinen Südstaaten-Slang runter. Das ist richtig cool. Den finde ich lustig. Dann Jeffrey Holder spielt Baron Samedi. Für alle Voodoo-Fans unter uns, der Name Baron Samedi dürfte Ihnen ein Begriff sein. Alle anderen absolut keine Ahnung. Ich auch nicht. Wusste nicht, dass das jetzt keine groß erfundene... Also es ist im Voodoo wohl eine bekannte Voodoo-Persönlichkeit, sagt man das so. Figur? Egal. Also, der Baron. Dann haben wir noch Julius Way Harris als, lustig, es wird immer geschrieben als Tihi. Im Film habe ich immer nur verstanden, Ti. Habt ihr da das Tihi gehört? Also er spielt Tihi.
Ja, doch.
Echt?
Mhm. Bis zum Schluss auf jeden Fall mal, ja.
Okay, seine Besonderheit ist, er hat einen metallischen Greifarm, mit dem er eine... ganz offensichtlich zusammengeklebte Walter PPK von, ist es eine Walter PPK? Die Waffe von, jetzt sag schon, die Waffe von James Bond verbiegt. Ja, beeindruckende Szene. So, dann haben wir den 5. Darsteller, der Felix Leiter spielen darf. David Hedison ist es diesmal. Auch darüber haben wir in vielen Folgen davor schon gesprochen. Felix Leiter wird bis auf 2 Darsteller, die 2-mal ran durften, immer von einer anderen Person gespielt. Warum das so ist, ich weiß es leider nicht. Aber hier ist es David Hedison. Dann haben wir noch Gloria Hendry, die Rosie Carver spielt. Und dann kommt das obligatorische Louis Maxwell als Miss Moneypenny und Bernard Lee als M. So, jetzt habe ich eine Frage zum Cast. Ich habe so viele Fragen zu diesem Film, zu diesem Cast, zu allem. Ist euch was aufgefallen beim Vorlesen? Bestimmt den Fans unter euch ist es bestimmt aufgefallen. Da fehlt jemand.
Q natürlich.
Q ist nicht da.
Der wird nur einmal kurz erwähnt, ne? Für diese Magnetuhr.
Ja, genau. Tatsächlich hatte ich gelesen, er war beruflich verhindert, konnte also nicht für den Dreh abkommandiert werden. Deswegen taucht er nicht auf. Eines der wenigen Male, wo er nicht auftaucht. Habt ihr noch irgendwas zum Cast? Habt ihr noch irgendwie Fun Facts zu den DarstellerInnen?
Ja, was heißt Fun Facts?
Also habt ihr Facts? Ich streiche das Fun. No fun at all hier.
Ja gut, ich kann den Namen Nicke van der Zühl wieder ins Boot bringen.
Echt? Ja. Nee, wirklich? Ich habe nichts dazu gelesen. Okay, gib's mir.
Ja, doch. Jane Seymour wurde häufig gedubbt.
Wirklich?
Ja.
Okay, ich bin sprachlos. Also tatsächlich, ich habe gar nichts dazu gelesen, dass sie nachsynchronisiert oder gedubbt wurde. Aber warum wir, Caro und ich, jetzt so irritiert über Niki van der Süle sind, nicht irritiert, freudig erregt oder was auch immer, hört euch unsere alten Folgen an. Niki van der Süle, deutsche Schauspielerin in England, viel in der Synchron unterwegs und viel bei James Bond unterwegs. Okay, nee, hatte ich tatsächlich. Und ich habe noch gedacht, als ich das so durchgearbeitet habe, aber wie gesagt, ich war müde, offensichtlich sehr unkonzentriert, habe ich noch gedacht, das ist ja toll, dass das in der Zwischenzeit alle sich selbst sprechen dürfen.
Das habe ich auch gedacht.
Jane Seymour ist doch Engländerin, oder?
Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich kann dir nur sagen, dass... Okay. Genau.
Vielleicht war sie sprachlich noch etwas limitiert für den wenigen Text, den sie hatte. Ich weiß es nicht. Okay, dann ist sie gedubbt worden, vielleicht als Unterstützung, moralisch. Dass ihre Stimme voluminöser klingt oder so, ich weiß es nicht.
Ich habe auch keinen Plan, aber genau, das sagen meine Quellen.
Die geheimnisvollen Quellen. Irgendwann musst du sie verraten. Wahrscheinlich schreibst du sie selbst. Nein, auf keinen Fall. Du suchst einfach sehr viel gründlicher als ich in den Weiten des Internets. Gut, dann würde ich zur Regie kommen. Guy Hamilton, dritter Auftritt. Er hat unter anderem Regie geführt bei Goldfinger. Maja, kennst du schon. Und Diamantenfieber, bei dem hast du nichts verpasst. So, das ist ein dritter von insgesamt vier Bonds. Er wird uns also noch einmal begegnen. Ich meine, für das, dass der Mann Goldfinger gedreht hat, danach wurde es doch etwas mau. Ich meine, Diamantenfieber, hört euch die Folge an, was Caro und ich drüber denken. Und auch hier würde ich sagen, es wurde schon angesprochen, die Action-Szenen sind bescheiden. Ich würde sagen, es ist eine durchschnittliche Arbeit, die er abgeliefert hat. So ein kleines Vorfazit. Produktion, wie immer, Albert R. Broccoli und Harry Saltzman. Gut. Sollen wir ein bisschen über die Vorgeschichte reden? Die Produktion war 9,5 Millionen, damit 1 Million teurer als Diamantenfieber. Hätte man gar nicht gedacht. Davon sind allein 2,2 Millionen in die Bootsverfolgungsszene geflossen. Ich sehe anerkennendes Nicken, ja. Die Bootsverfolgungsszene können wir nachher drüber reden oder sollen wir sie gleich reinnehmen?
Ich kann nur sagen, es wurden 26 Boote gebaut und produziert für diese Szenen und davon wurden 17 zerstört bei den Aufnahmen. Also man versteht jetzt die Kosten.
Ja, auf jeden Fall. Reden wir doch gleich drüber. Also es gibt tatsächlich im Film, es ist relativ gegen Ende, flüchtet James Bond mit zwei verschiedenen Booten, weil das erste nimmt er sich von der ominösen Krokodilfarm, über die wir noch sprechen werden, macht sich auf den Weg und wird erstmal verfolgt. Einer im Auto, die anderen im Boot. Und wie findet ihr die Szene?
Also die ist recht lang, muss ich gestehen. Mhm. Es ist eine lange Verfolgung mit mehreren Abschnitten und wir springen über Straßen und was weiß ich, Landzüngen und aber ich fand die Szene richtig, oder die Szenen, wenn man sie so nennen will, richtig gut gemacht.
Okay. Maja?
Also an und für sich war es schon ganz cool, aber es ging mir irgendwie zu lange. Also irgendwie hatte ich da nicht mehr so lange Interesse daran, muss ich sagen. Es war nicht so, dass ich die ganze Zeit gebannt zugeschaut habe und gedacht habe, boah, ist das cool, sondern es war dann irgendwann so, hey, jetzt springen sie über die nächste Straße, okay, jetzt sind sie irgendwann vielleicht mal da. Nee, doch nicht, er steigt doch mal in ein anderes Boot und geht weiter, okay.
Ja, exakt, das ist auch mein ganz großer Kritikpunkt. Ich finde, es startet richtig schnell, es startet gut, du bist so, oh, hey, okay. Dann kommt eben einmal diese Szene, wo sie sowohl James Bond wie die Verfolger über ein kurzes Landstück fahren, um wieder auf den nächsten Flussmündung zu kommen und weiterzufahren. Gleich beim ersten Mal wird, glaube ich, schon das Boot getauscht. Genau, und dann fängt es an, so James Bond nimmt das zweite Boot, hängt die ersten Verfolger ab, weil die im Pool landen. Und dann geht alles von vorne los. Es war tatsächlich auch diese Verfolgungsszene an Land mit dem vorhin genannten Sergeant Pepper, auch das einfach zu lang. Ein Tick einfach zu lang, das Ganze. Das hätte man wirklich, wirklich komprimieren können. Aber ich weiß nicht, vielleicht waren sie so stolz drauf, dass sie Stuntmans gefunden haben, die so Szenen Wasser und Land machen können, dass sie sich dachten, okay, naja, wir drehen das einfach.
Wenn sie so viel Geld investieren müssen oder investiert haben für die Boote, ich glaube, dann muss sich das lohnen.
Ja, aber die Frage war, was war
minutenweise
zuerst? Also stand im Drehbuch über 12 Seiten hinweg, fährt Boot, wird verfolgt, fährt Boot. Ich weiß nicht, also ich meine, Henne oder Ei, was, sie waren so begeistert und haben mehr gedreht, weil sie so begeistert waren oder wollten sie von Anfang an so viel?
Ja, das hat mich an etwas erinnert. Was war auch so lang in der Vergangenheit?
Oh, im Geheimdienst ihrer Majestät, die Lawine. Nein.
Ja, aber das war nicht mein
die
erster
Bobfahrt.
Gedanke.
Die Bobfahrt in demselben Film.
Auch nee, nicht der
also,
Film.
Okay, nicht der Film. Was? Das ist ja der einzige Film, der mir sofort einfällt mit viel zu langer Szene. Was war denn noch zu lang?
Unterwasser? Welt?
Oh, natürlich. Feuerball, die Unterwasserszene. Stimmt.
Ja.
Aber
das
da war es ja tatsächlich so.
Erinnert.
Sie hatten so viel, da haben sie so viel Material gehabt, dass der Regisseur einfach, glaube ich, wahnsinnig viel hintereinander geschnitten hat. Ja, stimmt. Feuerball. Hört euch die Folge auch an. Da erzählen wir lang drüber über den Unterwasserkampf. Ich nehme an, Maya, die hast du dir nicht angeguckt nochmal, nachdem du alle Folgen von uns durchgehört hast.
noch nicht.
Okay, also definitiv zu lang. Aber super Sache. Hier habe ich noch einen Fakt für euch. Der Sprung des Motorbootes über die Landzunge, den man einmal sieht, einmal von 3 oder 4 Mal, der war insgesamt 40 Meter weit und war damit im Guinness-Buch der Rekorde bis 1988.
Cool.
Ja. Dann gab es den Film Verfluchtes Amsterdam, eine niederländische Produktion. Kennt ihr den?
Nein.
Schaut ihn euch an. Ich weiß nicht, wie gut er gealtert ist, aber damals mochte ich den Film sehr, als er rauskam. Und ja, ich durfte 1988 schon ins Kino gehen. Ja, da sind sie weitergesprungen. Der hat also praktisch den Rekordsprung abgelöst. In Verfluchtes Amsterdam spielt ja sehr viel in Grachten. Die sind also sehr viel mit Booten unterwegs. Da springen sie weiter. Ich habe mir jetzt leider vergessen zu notieren, wie weit der Sprung aktuell ist. Aber tatsächlich, die 40 Meter waren Guinness Buch der Rekorde wert.
Ich habe noch einen Fun Fact.
Yeah.
Und zwar hat die, dass eins der Boote praktisch in oder auf das Polizeiauto drauf knallt, war nicht geplant.
Oh.
Ja, das ist tatsächlich ein Unfall gewesen und einfach so passiert. Aber die fanden dann die Aufnahmen richtig cool und haben gedacht, okay, wir bauen die Geschichte so ein mini bisschen um und nehmen das mit.
Okay. Aber man sieht gar nicht, wie das Boot das Auto trifft, oder? Ich meine, der Schnitt ist doch so, du hörst es kommen, dann ist der Schnitt auf das Boot, das
Boot
im Auto
drauf,
drin
genau.
hängt. Aber
genau.
den direkten Kontakt siehst du nicht.
Nee, glaube ich nicht. Aber die fanden einfach diese Tatsache und dieses Ergebnis.
Okay, lustig.
Okay.
Ja, genau, lustig.
Also, was ich ja gelesen habe, was ich sehr spannend fand, nach wie vor, um das nochmal zu erwähnen, war ja, dass das ja echte Krokodile waren. Das waren ja nicht das Stunt, ne, mit den Krokodilen, die der Typ gemacht hat. Ja. Das fand ich ja schon spannend, ne. Und dass sie einmal nach ihm geschnappt haben und seine Hose erwischt haben, habe ich auch gelesen.
Das stimmt. Ich glaube, weil ich die Szene mit den Krokodilen so gut finde, würde ich die gerne noch ein bisschen hinten dran setzen. Ihr seid jetzt als HörerInnen schon mal geteased. Ihr wisst, irgendjemand wurde angeknabbert und es wird über Krokodile gesprungen. Aber da ist noch eine andere Sache, die ich richtig gut in dieser Szene finde. Wir kommen noch dazu. Wir halten euch, wir halten das Spannungslevel heute hoch. Genau, ich würde nämlich gerne noch bei der Vorbereitung vor dem Film darauf hinweisen. Wusste ich auch nicht, habe ich gelesen tatsächlich. Die beiden Produzenten hatten überlebt, gar keinen Schauspieler zu besetzen für James Bond, sondern einen Angehörigen der Army. Also die haben tatsächlich eine Anzeige in allen militärischen Zeitschriften geschalten, dass sie einen Darsteller für James Bond suchen. Also ich weiß nicht, wie viel Antworten sie bekommen haben, aber die Schauspielergewerkschaft hat davon Wind gehört und hat natürlich sofort dem Studio und allen möglichen mit Klagen gedroht und daraufhin ist die Idee wieder verworfen worden. Aber es gab wohl tatsächlich die Idee und es gab die Anzeige, dass sie so cool jemanden haben wollten von der Army. Was mich ein bisschen an dieser Info stutzig gemacht hat, ist, dass als sie Roger Moore gewählt haben, sie ja genau sich von Sean Connery abgesetzt haben, also nicht mehr dieses Macho-hafte gesucht haben. Insofern, vielleicht ist das eine Info, die man mit etwas Vorsicht behandeln sollte. Aber apropos Studio, United Artists hat sich 3 Schauspieler gewünscht für die Nachfolge von Sean Connery. Habt ihr das auch gelesen, welche das waren? Also wahrscheinlich sind 1000 Namen im Internet unterwegs. Ich droppe mal meine 3. Burt Reynolds, Robert Redford, Paul Newman.
Robert Redford hatte ich auch gelesen. Und okay. Paul Newman auch. Ja.
Ich hätte, glaube ich, Paul Newman am spannendsten gefunden, muss ich sagen. Aber ist ja nicht geworden. John Gavin war wieder in der Verlosung, Caro.
Okay.
Genau, und wenn Maya jetzt vielleicht auch irritiert ist, wer ist John Gavin? Hört euch die Folge davor an, Diamantenfieber. Er war praktisch schon mit 2,5 Beinen, Füßen, Armen, mit 2/3 seines Körpers war er schon James Bond. Eigentlich war er schon James Bond, er durfte noch nicht drehen.
Vertraglich gesehen schon.
Ja. Hört euch an, warum das passiert ist. Gut, dann, genau, tatsächlich hat man sich für Roger Moore entschieden. Er war schon bei Dr. No im Gespräch und auch bei Diamantenfieber. Bei Diamantenfieber konnte er nicht zusagen, weil er in der Fernsehserie Die Zwei gebunden war, vertraglich, und ist nicht rausgekommen. Das war er tatsächlich bei Leben und Sterben lassen eigentlich auch. Aber Staffel 2 von Die Zwei war so schlecht, dass sie Staffel 3 gecancelt haben und er wurde frei, vertraglich, und hat sofort unterschrieben. Genau, apropos Roger Moore, der ist älter als Sean Connery.
Stolze 45, sieht aber überhaupt nicht so aus.
Krass, oder? Also man denkt ja, sie hätten sich verjüngt. Nope, Roger Moore tatsächlich ist älter als Sean Connery, sieht aber sehr viel jünger aus.
Ja.
Wobei in manchen Szenen, wenn er lacht, sieht man die Falten. Aber ansonsten, genau, das waren alle Notizen. Ah. Oh ja.
Ist mir gerade nur eingefallen, weil ich dachte, ich habe auch 3 gelesen, aber das waren 3 Schauspieler gelesen, aber das waren nicht die 3, die du genannt hast, also nicht alle 3, die du genannt hast, nur 2 hatten wir gleich. Und weißt du, wer bei mir der 3. war, der angeblich auch die Rolle vom James Bond angeboten bekommen hat?
Ich meine, da es weltweit 1973 nur 5 Schauspieler gab, müsste ich ja jetzt richtig gut raten. Nee, ich habe absolut keine Ahnung.
Ja, fand ich nur sehr spannend. Clint Eastwood.
Oh mein Gott. Ah, okay.
Ja, genau, fand ich auch. Genau dein Gesicht habe ich auch gemacht, wahrscheinlich.
Also ich meine, je länger ich jetzt drüber nachdenke, ich meine, ich sehe ihn gerade so, also nicht als alternden Cowboy, sondern als jungen, schweigsamen Cowboy, der so stoisch durch die Prärie reitet. Okay. Wäre vielleicht auch spannend gewesen. Was natürlich all die Namen, die wir jetzt hier gedroppt haben, gemeinsam haben, das Studio United Artists wollte unbedingt einen amerikanischen Schauspieler. Deswegen tatsächlich all diese Namen, die wir jetzt genannt haben. Es ist ja dann am Ende, haben sich die Produzenten offensichtlich mit Roger Moore durchgesetzt. Und machen wir es doch gleich, finde ich. Was ich bei Roger Moore voll interessant finde, den Ansatz, den sie jetzt gewählt haben. So, sie haben sich entschieden, es wird Roger Moore. Und der Film auf jeden Fall, James Bond ist sehr viel britischer geworden. Im Film, finde ich. Also man sieht das so in den ersten 10, mal abgesehen von dem Vorfilm, über den wir gleich noch reden können, wo man James Bond privat im Bademantel sieht. Aber ansonsten, die erste Szene, Flughafen, er kommt in New York an. Der sieht so britisch aus mit seinem Mantel, die Handschuhe, der Aktenkoffer. Und er ist sehr viel, wie ist denn das Wort, distanzierter? Nein, also er ist nicht so macho-mäßig, er ist mehr so, hat so diesen leichten Humor und macht immer noch so einen One-Liner, bevor er zuschlägt. Und das Zuschlagen sieht eher auch zufällig aus und nicht gekonnt. Also ich finde, sie haben sich ganz klar von der Inszenierung sehr, sehr abgesetzt nach Sean Connery und vor allen Dingen auch George Lazenby, also der zwischen 2 Connery-Filmen ran durfte, der ja auch eher maskulin wirkte, jetzt tatsächlich so ein britischer Gentleman. Das ist, glaube ich, das Wort, das die Roger Moore-Filme sehr gut beschreibt.
Genau, als du Gentleman gesagt hast, das Wort fiel mir auch so ein, und zwar im Bezug auf die Beziehung zu den Frauen. Er ist eher der Protector, der Beschützer, der so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also, ja, okay, er verführt, macht er, aber der ist nicht so gleich, umarme dich und, keine okay. Ahnung, lass dich nicht mehr los, oder bis du mich geküsst hast oder so.
Ja, okay,
also
okay.
Es ist mehr, wie soll ich sagen? Ja, ein bisschen Gentleman-artiger, definitiv mehr als bei Sean Connery.
Jetzt machst du schon das nächste Fass auf. Das wäre auch noch ein Punkt gewesen. Aber gut, gehen wir jetzt rein. Ich finde nämlich, Maya, du darfst auch gleich wieder. Also bleib dran, Maya kommt noch. Ich finde gar nicht. Also ja, es ist aber eine ganz andere Art von, ich finde überhaupt nicht Gentleman-like, was er den ganzen Film macht. Es ist eine ganz andere und vielleicht eine genauso schlimme Art, wie er mit Frauen umgeht in diesem Film. Ich meine, einerseits die Jungfrau solitär verführt er mit einem Kartentrick. Ja? Und warum? Nur weil er wissen will, wo ist Kananga. So. Und beraubt ihr damit all ihre Fähigkeiten, woran sie glaubt. So, das ist ganz schön gemein. Und die CIA-Agentin, ja, die lotst, also ich meine, er gibt erst auf, indem er sagt, okay, alles klar, sie will nicht. Das ist tatsächlich etwas netter als Connery. Also die Figur von Connery hätte sie wahrscheinlich ins Schlafzimmer geschoben und die Tür zugeknallt. Aber der behandelt sie auch ganz schön von oben runter. Liege ich jetzt falsch? Also ich hatte so den Eindruck, dass es, weil ich mir das auch notiert habe, es ist eine andere Art, wie Frauen und der Umgang mit Frauen gezeigt wird. Aber so angenehm fand ich das jetzt gentlemanlike nicht. Was war denn dein Eindruck über die Frauenrollen?
Also tatsächlich zumindest finde ich schon auch, dass er sie etwas besser behandelt, zumindest mal als der Jean Connery. Also der hatte in dem Goldfinger ja schon sehr fragwürdiges Szenen mit den Frauen, muss man sagen.
Ja.
Da ist hier Roger Moore schon ein bisschen besser dran gewesen. Aber ob es jetzt so viel besser gelaufen ist, weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, ein Ticken weiterentwickelt hat sich vielleicht schon.
Das trifft es, glaube ich, gut. Ein Tick weiterentwickelt. Ich war, wie gesagt, Caro, ich war ganz kurz bei dir und war sehr positiv überrascht. Und dann irgendwann, als diese Solitär-Szene wieder kam, wo er sie reinlegt, habe ich so gedacht, boah, das ist so arschig. Denk mal drüber nach. Deine Begabung, an die du glaubst, wird dir genommen, weil du mit jemandem schläfst, der dich reingelegt hat. Und nur weil, also das ist, ich fand das hart.
Na gut, wobei er aber nicht wusste, dass ihre Begabung verlieren würde, zumindest.
Das stimmt, aber er muss auch nicht mit ihr schlafen, um die Info zu kriegen. Ich meine, da gibt es auch andere Sachen. Gespräche, ich weiß nicht. Also
als ob das je James Bond gekonnt hat.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Sollen wir mal chronologisch weitergehen und feststellen, der Film startet mit dem Gun Barrel.
Yay!
Genau. Und eine Sache, die ich positiv festhalten will, sie haben sich von Connery abgegrenzt. Unter anderem trägt Roger Moore im Gun Barrel keinen Hut.
Ist mir auch aufgefallen, ja.
Yep. Das war eine bewusste Entscheidung. Also nicht tatsächlich so, ey, wir haben vergessen, einen Hut zu nehmen oder so, sondern tatsächlich, ich habe gelesen, es gab ein paar Sachen, wo sie sich abgrenzen wollten von der Figur, von gespielt von Sean Connery. Und eins davon war eben das Gun Barrel ohne Hut. So, und Caro, wir können jetzt Grüße an Matthias rausschicken, der uns in der Folge, als er Gast war, im Geheimdienst Ihrer Majestät gefragt hat, sag mal, sind die anderen Gun Barrels eigentlich auch in Farbe? Weil im Geheimdienst Ihrer Majestät war zum ersten Mal das Gun Barrel in Farbe. Und Caro und ich in unserer gekonnt nonchalanten Art haben festgestellt, wissen wir jetzt auch nicht so genau. Jetzt können wir die Frage beantworten. Leben und sterben lassen, ist das Gun Barrel
schwarz-weiß
in Farbe?
Was?
Das ist in Farbe, Caro.
Was habe ich gesehen?
Das weiß ich nicht. Das, oder? Spinne ich jetzt mal? Ja, das Ding ist in Farbe.
Nee.
Ja, ich glaube schon.
Ja, es ist in Farbe und es läuft rotes Blut runter. Aber Roger Moore ist in Farbe in diesem Gun Barrel.
Echt?
Ja. Vielleicht warst du so getrimmt auf, es ist schwarz-weiß. Ich sehe schwarz-weiß. Aber es war in Farbe.
Es war spät.
Ja, bei mir auch. Aber da war ich noch fitter. Da war ich noch fitter, bevor dieser gefühlt 3-Stunden-Film.
Es ist in Farbe?
Es ist in Farbe.
Wirklich? Mhm. Oh, das muss ich mir nochmal angucken.
Mach das, es ist in Farbe. Genau.
Eine Frage, hat da eigentlich der Roger Moore in den nächsten Film auch keinen Hut?
Müsst ihr immer so Fragen über, dürfen die Gäste hier eigentlich überhaupt Fragen stellen?
Der hat keinen Hut mehr.
Ja, ich glaube tatsächlich.
Also ich glaube, kein Roger Moore-Film hat einen Hut.
Ja, ich glaube es.
Soweit ich mich dran erinnern kann.
Also wir behaupten jetzt mal.
Genau, wir behaupten.
Es gibt keinen Hut mehr.
Es wird ja noch kommen, wir können es jetzt weiterverfolgen.
Genau. Werden wir auch tatsächlich.
Zum Schluss beantworten.
Nee, aber ich glaube tatsächlich, wobei er gefühlt noch ein paar Hüte tragen wird, weil die 70er werden auch in der Gesellschaft ja noch Hüte ab und zu getragen. Aber ich glaube, die große Zeit der Hüte nimmt ab. Denkst du, da kommt, aber er wirft auch noch einen Hut bei Moneypenny. Diesmal übrigens nicht. Wiederkehrende Elemente. Können wir den Punkt schon mal abhaken? Er wirft keinen Hut bei Moneypenny. Roger Moore, diesmal. Aber ich bin sicher, er wirft den anderen Filmen einen Hut.
Wiederkehrende Elemente, auch wenn ich das
nicht wiederkehrende
Elemente. Aber er hat keinen Wodka Martini getrunken. Den ganzen Film über dich.
Bourbon. Hey, wir springen wieder sehr wild. Alles klar, das ist tatsächlich so. Mir ist gerade Computer Nummer 2 ausgegangen. Es ist tatsächlich so. Es gibt keinen Wodka Martini. Und das war wieder eine weitere. Wir grenzen uns von der Connery-Figur ab. Das war eine bewusste Entscheidung. Deswegen bestellt er offensiv zweimal, was ist es, Bourbon mit Wasser?
Ohne alles.
Ohne Wasser? Also einfach Bourbon.
Ohne Wasser, ohne Eis.
Genau.
Ja.
Das war, wie gesagt, eine absolut bewusste Entscheidung, dass er eben kein Wodka-Martini bestellt. Es war auch eine bewusste Entscheidung, dass er Zigarren raucht. Das wirkt auch total komisch manchmal, finde ich.
Ja, stimmt. Und diese Zigarre ist keine Ahnung, gefühlt 3 Meter lang.
Genau so.
Ja, genau. Also auch die Zigarre war eine bewusste Entscheidung, weil Connery ja Zigaretten geraucht hat als James Bond und diesmal eben Zigarren, dass er sich tatsächlich da auch unterscheidet. Ich glaube, eine der wenigen Sachen, die sie gelassen haben, wie gesagt, es wurde auch kein Hut geworfen, eine der wenigen Sachen, die sie gelassen haben, war
Bond, James Bond.
Richtig.
Yes.
Genau. Und es ist nicht sein erster Satz, das war ja bei George Lazenby, durfte als allererstes im Film, bevor er irgendwas anderes sagen durfte, sagen Bond, James Bond, als er neu war. Bei Roger Moore ist das anders tatsächlich. Da sagt er das zwar relativ früh am Anfang, auch in einer sehr schönen Art, finde ich. Das ist, als er das erste Mal auf Solitär trifft in diesem Nachtclub und er mit seinem Mantel und den Handschuhen in Harlem durch die Gegend hottet und da auffällt, wie sagt man so schön, wie ein bunter Hund. Macht er das? Also ich finde, das ist eine richtig schöne Szene, weil sie fragt so, sie fragt nach seinem Namen, ne? Und er sagt so Bond und dann guckt er sich so um, weil ja noch andere Leute so um ihn rumsitzen, die ihn mit Waffen bedrohen, guckt sich so einmal um, dreht sich wieder zurück und sagt James Bond. Und sehr schön gemacht, tatsächlich, finde ich. Genau.
Wusstet ihr, dass sie wirklich im Harlem gedreht haben und tatsächlich einer Gang Geld zahlen mussten für eine gewisse Zeit, um beschützt zu werden während den Dreharbeiten?
Nee.
Ja.
Krass.
Genau, und irgendwann haben die gesagt, okay, so viel Geld haben wir nicht und wir brauchen noch mehr Tage und dann haben die Dreharbeiten verschoben auf eine andere Location.
Verstehe ich. Ja. Okay, nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber ja, genau, sie drehen ja New York, Harlem. Zack, wir springen von A nach B, von C und dann wieder zurück auf A. Der Vorspann, würde ich ganz schnell erwähnen, ist wieder von Morris Binder. Es gibt wie immer bei Morris Binder nackte Frauen, die man nicht so nackt sieht, aber man erkennt, sie sind nackt. Diesmal sind es allerdings schwarze Frauen. Das ist mal ein Fortschritt vielleicht, aber spielt ja auch in Harlem und es sind ja mehrere schwarze DarstellerInnen in diesem Film gecastet. Insofern ist das vielleicht nur konsequent. Gut, dann würde ich ganz schnell, nicht, dass wir es vergessen, weil er ist gut. Ich würde gerne über den Titelsong reden. Maya, fangen wir mal mit dir an. Das ist ja jetzt dein zweiter Titelsong und nach Goldfinger von Shirley Bassey. Wie fandest du Live and Let Die von Paul McCartney and the Wings?
Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Es hat Lust gemacht auf den Film am Anfang, das Intro.
Ja.
Fand ich gut.
Ja. Ich finde tatsächlich, ja, Live and Let Die ist schon ein echt guter Song. Ich finde, der geht schön ins Ohr. Paul McCartney ist nicht umsonst, glaube ich, einer der weltweit erfolgreichsten Musiker aller Zeiten. Das ist schon ein gut gemachter Song, oder Caro?
Ja, ich mag eher die rockigere Version von Guns N' Roses, aber ja, guter Song.
Das stimmt, genau. Und es ist der allererste James Bond Song, der für einen Oscar nominiert wurde. Hat nicht
das
gewonnen.
Das habe ich auch gelesen, ja.
Ja, hat nicht gewonnen. Ich habe leider nicht geguckt, in welchem, also welcher Song gewonnen hat. 1900, wahrscheinlich dann 74, die Verleihung, schätze ich mal, wenn der Film 73 rauskam. Aber er war nominiert, tatsächlich. Genau.
Das war Streisand, war es, oder? The Way We Were. Irgendwo habe ich das im Vergleich gelesen.
Oh, perfekt, sehr gut. So, also, Live and Let Die von Paul McCartney in The Wings, geschrieben von Paul McCartney und seiner Frau Linda McCartney. Ja, dann haben wir alles, oder? Das war's. Macht's gut. Wir sind durch.
Ja, zu den Darstellern oder ja. Rollen oder ja, Charakteren. Ich fand das sehr interessant, dass mal ja, ein schwarzer Schauspieler sozusagen der, ja, dass er der Bösewicht ist. Dass das mal eine andere Sache ist. Und ich habe auch gelesen, dass eigentlich Solitaire eine schwarze Frau hätte gespielt werden sollen oder von einer schwarzen Frau hätte gespielt werden sollen und Rosie eher die Weiße. Genau, und fand das spannend und habe auch ein bisschen mehr drüber gelesen, dass aber trotzdem in vielen Ländern vieles ausgeschnitten wurde und versucht wurde zu verändern und der Film am Anfang auch nicht rauskam, weil eben, was weiß ich, Liebesszenen mit schwarzen Frauen und interkultureller Geschichten und bla bla bla. Genau, fand ich mal wieder spannend, das Thema.
Aber trotzdem ist es ja wahrscheinlich die erste Dunkelhäutige, mit der hier jetzt James Bond dann auch eine kurze Romanze hatte, oder? Mit der Rosie.
Ja.
Glaube ja, wobei, warte mal, bei Feuerball. Ja, also zumindest tatsächlich glaube ich, also das war glaube ich karibische Frau. Ich weiß nicht, ob man das schon irgendwie dazu, egal. Ich nehme alles zurück, ja, ist es, Punkt. Genau, ich finde tatsächlich der gesamte Cast, weil er eben ja auch in Harlem spielt und ist natürlich ein bisschen hart, dass der schwarze Bösewicht Heroin-Dealer ist, also Drogendealer ist und nicht wie Auric Goldfinger Gold schmuggelt, da fällt mir gerade ein, das ist ja voll, alles ist ja klischeebehaftet. Auric Goldfinger ist ja, glaube ich, zumindest im Buch jüdisch und der schmuggelt Gold und hier für das Drehbuch wird der Schwarze zum Drogendealer, also, na gut, okay, also er schmuggelt kein Gold, das sowieso nicht. genau, er ist Drogendealer. Ich finde, er spielt das eigentlich auch recht gut, Joseph Cotto. Ich habe schauspielerisch nichts auszusetzen. Ich finde, im Vergleich zu David Gray, der den Ernst Stavro Blofeld in Diamantenfieber gespielt hat, hat er eine Präsenz. Das Drehbuch und die Handlung sind, glaube ich, einfach das Riesenproblem in diesem Film. Also das ist einfach so schwach, so schwach. Auch der Clou, Achtung an alle, die jetzt tatsächlich den Film noch nicht gesehen haben und ihn vielleicht noch angucken wollen und nicht nur unserer Analyse trauen, Mr. Big. Oh mein Gott, Mr. Bing. Bing wäre aber auch lustig. Aber Mr. Big und Dr. Kananga sind dieselbe Person. Das ist praktisch der Clou des Films, dass der Diplomat der karibischen Insel gleichzeitig der größte Drogenhändler New Yorks, Amerikas ist. Genau. Und ja, auch, also, ja, die Story ist einfach unglaublich schwach. Wie gesagt, darstellerisch finde ich eigentlich alle okay in diesem Film. Es gibt Schwächere mit Jane Seymour, vielleicht auch, weil ihre Figur so angelegt ist. Aber ich finde, sie spielt jetzt eher unauffällig. Aber das ist leider bei den meisten Frauenrollen in James Bond so. Aber darstellerisch bin ich absolut d'accord mit dem Cast. Finde ich absolut okay. Ich finde, was mir extrem aufgefallen ist, dass so Sachen, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich reingeschrieben worden sind, weil sie, also mein Gefühl sagt mir, sie haben Sachen in dieses Drehbuch reingeschrieben von anderen Filmen, die bisher funktioniert haben. Es tauchen auf einmal Haie auf. So, okay. Gibt es in Feuerball zu bewundern. Es gibt eine Schlägerei im Zug. Das gibt es in Liebesgrüße aus Moskau. Soll das eine Hommage von den, also eine eigene Sache sein? Oder haben die tatsächlich einfach gedacht, das hat einmal funktioniert, machen wir es zweimal? Ich weiß es nicht. Genau, und es ist irgendwie ein bisschen unausgegoren. Der Film plätschert, finde ich, ziemlich vor sich hin. Holt mich nicht so ab, hat ein paar Momente, wo man denkt, oh ja, nett. Und ganz viele, wo ich eher denke, naja. Maja, wie hat dir denn der Film gefallen? Also so jetzt in der tiefen Analyse im Vergleich zu Goldfinger zum Beispiel. Nee, machen wir mal generell. Ich meine, du hast ja in deinem Leben schon ein paar wahrscheinlich Actionfilme, Spionage, Thriller gesehen. Wie hat dir denn der Film gefallen?
Nein, ich muss sagen, ich fand ihn ein bisschen langweilig, vergleichsweise für einen Actionfilm. Ja. Da verging er dann auch 2 Stunden und 2 Stunden hat er mich nicht so richtig an den Bildschirm gefesselt.
Ja, ging mir exakt auch so. Also ich glaube, wenn ich jemand wäre, der neben Film gucken noch sein Handy bedienen würde, hätte ich da wahrscheinlich oft drauf geguckt, dass, ja, wenn mein Handy
mal... Das wäre so ein Film... Denn wir es jetzt nicht heute besprochen hätten, auch sorry, jetzt habe ich nicht unterbrochen. Aber das wäre so ein Film, wo ich dann abends, wenn ich Duolingo spiele, auch Duolingo nebenher spielen würde, weil ich denke, ah ja, jetzt kann ich mal zwischendurch hochgucken und danach passiert mir dann halt nichts und ich kann weiterspielen.
Ja, liebe Betreiber von Sprach-Apps, schickt uns gerne Geld und wir erwähnen euch noch öfters und in guten Situationen. Ja. Ich verstehe voll, was du meinst. Ja, er hat wenig Highlights, finde ich. Also Highlights, Caro, hast du noch was zu sagen? Ansonsten würde ich zu meinem persönlichen Highlight kommen.
Ich fand ihn nicht so schlecht. Ich glaube, wir haben schon schlechtere.
Ja.
Einen schlechteren oder so. Ja, es ist nicht mein, also es kommt nicht unter meinen Top-Auswahl der besten Filme, auf keinen Fall. Ja, Szenen zu lang, das Thema zu öde und langweilig und ja. Aber ich fand ihn trotzdem, also ich habe manche Bilder einfach genossen. Ich habe die Krokodile genossen. Ich habe, wie gesagt, viele von diesen Autounfälle und Bootsunfälle und so weiter genossen. Und ja, war okay.
Ja. Komme ich mal zu meinem Highlight. Mein absolutes Highlight ist natürlich der Besuch der Krokodilfarm. Ich finde, das mochte ich sehr. Sie kommen dort an und Tihi, erzählt ihm so, hey, wir haben ganz viele Krokodile und sie laufen so rum und Tihi beginnt, die Krokodile zu füttern. Und die beiden laufen so und du siehst so einen Steg, du siehst das Gelände einmal ein bisschen weiter und du siehst das Wasser mit den Krokodilen drin, manchmal in Nahaufnahme die Krokodilen. Und dann siehst du so ein bisschen das Gelände, wie sie laufen. Und dann beginnt eben der Schnitt, die Person nur noch halb zu zeigen. Du siehst also die Oberkörper von Tihi und James Bond und sie reden so. Und er erzählt ein bisschen, ja, Krokodile, wie sie fressen und was sie tun. Und James Bond, du siehst schon den angewiderten Ausdruck von James Bond, der Krokodile offensichtlich nicht wirklich mag. Und dann so, aber weiterläuft, während Tihi auf einmal stehen bleibt. Und dann reden sie noch weiter und James Bond dreht sich so um, irritiert. Und dann siehst du, wie Tihi auf dem Steg zurückgefahren wird und James Bond auf so einer kleinen Insel stehen bleibt. Und das war ein Moment, wo ich dachte, jo, das ist richtig gut gemacht. Das ist richtig gut gemacht. Vor allen Dingen, weil dann auch die Krokodile anfangen, weil sie angefüttert worden sind, so plätschern schon so rum und Roger Moore guckt sich so um, so, oh mein Gott, Krokodile. Das fand ich richtig gut gemacht. Mein persönliches Highlight dieses Films.
Ja, also kann ich nur zustimmen. Ich fand das richtig gut gemacht. Ich fand auch, dass echte Krokodile benutzt wurden, auch richtig geil. Und dass die auch die Stunt-Szenen da richtig gedreht wurden, was total gefährlich war. War schon richtig cool. Und hat ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Abwechslung und Leben in den Film gebracht.
Ja.
Ja, die Szene hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
Das stimmt, genau. Und eben, man sieht, die Krokodile sind echt, ne? Also wenn man dann auch so einzelne Szenen sieht, wo du eben die Beine vom vermeintlichen James Bond siehst und hinten dran kommt das Krokodil angelaufen auf die Insel, das sieht schon cool aus, muss man sagen. Auch der Rettungsversuch, als er dann über 5 Krokodile hinwegrennt, ich meine, heutzutage hätte man den wahrscheinlich drüber fliegen lassen oder man hätte die Krokodile
aus Plastik
gemacht oder genau, computeranimiert. Genau. Aber das ist tatsächlich so eine Szene, die hat mir sehr gefallen, muss ich sagen.
Ja, ja.
Trotzdem nett auch in Erinnerung geblieben, ist es ja eben ja das erste Mal, sich da in dieses Duft setzt und danach sich so dreht im Prinzip. Ne? Und dann ist er ja bei denen in den Secret Lair drin und das nächste Mal, wenn er ja dann mit dem Felix da in der nächsten Bar ist und dann sagt, also nee, ich setze mich jetzt nicht in die Burg und dann sitzt er irgendwo mittendrin und wird trotzdem runtergefahren. Das fand ich schon ein bisschen lustig.
Das stimmt. Ich meine, generell muss man sagen, dieser James Bond ist sehr viel lustiger als alle bisherigen. Die haben es aber auch drauf angelegt. Also allein diese Figur von Sergeant Pepper. Heißt der wirklich Sergeant Pepper?
Ja, ne? J.W. Pepper.
Entschuldigung an alle Beatle-Fans. Der heißt Sergeant Pepper. Meine Güte, das fällt mir erst jetzt auf. Nach 20 Jahren. Oh mein Gott, Sergeant Pepper. Und jetzt kommen wir nämlich zur Quizfrage. Wisst ihr, wer für die Musik verantwortlich war in diesem Film?
Nee, ich nicht.
Also ich habe jetzt gerade eine Mega-Brücke gebaut. Es ist nicht John Barry. Zum allerersten Mal ist John Barry nicht verantwortlich für die Musik. Der Produzent der Beatles, George Martin.
Oh, okay.
Ja. Ah, okay. Also hatte ich völlig vergessen. Ich wusste natürlich, Paul McCartney hat den Titelsong geschrieben und dann stand so Music, ich weiß gar nicht, wie der englische Begriff ist, und dann so George Martin, ich habe es extra noch gelesen. Ja, tatsächlich. Er hat die ganze Musik arrangiert, heißt das dann, glaube ich. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob neue Stücke komponiert wurden, das weiß ich nicht. Aber genau, tatsächlich, George Martin war Produzent der Beatles, großartige Erfolge damit gefeiert und hat auch eben hauptverantwortlich musiktechnisch für diesen Film. Und eine der Figuren heißt Sergeant Pepper. Ich werde nicht mehr. Das ist ja der Hammer. Also jetzt rutscht dieser Film aber sehr weit nach oben in meinem Gefühl, in meinem Wohlfühlgefühl. Sergeant Pepper spielt damit. Sehr schön. Für alle, die
du bist
nicht
aber
wissen,
leicht zu überzeugen.
Ja, Entschuldigung. Ja, ich mag das Album Sergeant Pepper von den Beatles. Sehr, 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 tatsächlich. Genau, dann haben wir die Quizfrage auch beantwortet. Ich habe hier als letzten Punkt bei mir nur noch die Gadgets stehen.
Ja gut, die Uhr.
Ja, das ist ein Magnet.
Ja, und eine Säge gleichzeitig.
Ja.
Und kann Kugeln abwehren, so magnetmäßig.
Ja, das stimmt.
Ja. Und dann dieses, ich lass mal Haie aufblasen und explodieren, Kapsel.
Ja, okay. Die habe ich mir jetzt nicht notiert, weil ich, okay, ja. Also, ja. Sorry, ich war im Kopf so, ist das ein Gadget? Ja, es ist schon irgendwie ein Gadget. Nur weil mein Kopf sagt, ein Gadget ist irgendwie nur Sachen, die James Bond benutzt. Aber nein, also er benutzt sie ja. Ja, alles gut, du hast recht, die Kapsel. Erst das Sofa, das ist auch eine lustige Szene. Wie der Bösewicht seinen Kompagnon vermeintlich anschießt, aber er trifft das Sofa und das Sofa wird durch diese Luftkapsel, was ist das eigentlich für eine Kapsel? Druckluftkapsel, ne? Sie pustet sich auf. Egal, also.
Genau, pustet sich auf und explodiert.
Ja. Genau, das ganze Sofa pustet sich auf mit dem Bösewicht drauf. Das war auch eine lustige Szene, fand ich. Genau. Dann habe ich mir auf jeden Fall noch notiert, natürlich der Außenspiegel, der Todespfeile schießt. Also ein Auto, Außenspiegel, Todespfeile. Dann natürlich dieses wunderbare Schuhputzgerät, das James Bond in der Hand hat und erst, glaube ich, reinsprechen will, bevor er mit dem Wanzensuchgerät das Zimmer absucht und 2 Wanzen findet. Dann benutzt er dieses Schuhputzgerät als Morsegerät, um mitzuteilen, ihm geht's gut. Das war alles an Gadgets, die ich mir notiert
habe. Hey, du hast die Kaffeemaschine in seiner Wohnung vergessen.
Ja, tatsächlich ist das ein Punkt. Ja, stimmt, du hast so recht. Ich finde, man merkt schon, in welche Richtung der Film geht mit der Eröffnungssequenz, über die wir ja nicht so geredet haben. Wie wird James Bond eingeführt? Das, oh Gott, wie kann ich denn das vergessen zu notieren? Das wollte ich unbedingt an den Anfang setzen. Du hast so recht, Caro. Diese Szene, wo James Bond M morgens um 5 einen Kaffee macht in seiner Wohnung, während die italienische Agentin sich versteckt. So wird James Bond eingeführt. Zum allerersten Mal sieht man ihn zu Hause. Und ich glaube auch zum letzten Mal, wenn ich mich
zum
nicht...
Zum zweiten Mal.
Zum zweiten Mal zu Hause?
Dr. No.
Ist er da zu Hause? Zu Hause?
Ich glaube, bei Dr. No war er auch zu Hause.
Ja, ja.
Das sieht man kurz. Ja.
Echt?
Ja.
Okay, vielleicht...
Aber du kennst uns. Also wir legen die Hand nicht ins Feuer.
Ja, also auf jeden Fall, man sieht ihn zu Hause und er wird eingeführt in einer so lustigen Art. So, also einerseits ist eine Frau, die sich verstecken muss in seiner Wohnung und M soll nicht sehen, dass er mit der italienischen Agentin die Nacht verbracht hat. Und dann kommt diese Kaffeemaschine, die einfach so super stylisch ist und M irgendwann nur sagt, kann die nur Kaffee? Weil er gefühlt 5 Minuten braucht, um den Kaffee zu machen. Und ja, tatsächlich, so wird James Bond eingeführt, auf eine sehr lustige Art. Und da hast du vielleicht recht, auch auf eine sehr gentleman-like Art der Frau gegenüber. Ich weiß auch nicht. Und natürlich Moneypenny gegenüber. Auch da ist er sehr nett, als er sich bedankt, dass sie ihn nicht verraten hat. Ja. So wird der neue James Bond eingeführt. Das wollte ich unbedingt erwähnen. Und jetzt machen wir das am Schluss. So, wir enden praktisch mit dem Anfang des Films. Also ich zumindest bin mit meinen Notizen durch. Ich weiß nicht... Wie ihr? Habt ihr noch was, was ihr loswerden wolltet?
Meine Notizen sind diesmal sehr spärlich, weil ich auch mitten in der Nacht den Film angeguckt habe.
vielleicht tun wir jetzt den Film unrecht. Vielleicht hätten wir ihn einfach
tagsüber sehen müssen.
Ja, hast du ihn auch nachts geguckt, Maya, oder hast du entspannt den Tag?
Nee, ich habe ihn auch erst später abends geschaut.
Okay, vielleicht entschuldigt, wenn wir den Film nicht so gehuldigt haben, wie wir ihn vielleicht tagsüber gesehen hätten, gehuldigt haben. Aber ich glaube, es hätte ihn nicht viel besser gemacht. Also damit will ich, genau, wie Caro gesagt hat, nicht sagen, das ist ein schlechter James-Bond-Film. Wir haben schon schlechtere gesehen und ich befürchte, wir werden noch etwas schlechtere sehen. Ah, natürlich, sorry, die unterirdische Festung, die gibt es natürlich auch in ganz vielen anderen Bonds. Ich habe hier gerade die Notiz gefunden, was sie alles übernommen haben. Die Haie, der Bösewicht hat eine unterirdische Festung, es gibt eine Schlägerei im Zug. Punkt, habe ich den auch noch untergebracht.
Üblich haben sie die Möglichkeit, James Bond umzubringen und machen es nicht, aber ja. Ja. Die immer wieder gern.
Ja, warum auch hinterrücks in den Rücken schießen, wenn man Agent loswerden könnte? Also, hallo, lassen wir ihn lieber in die Festung eindringen und gucken dann, wie wir ihn totquatschen können. Ja. Dann kommen wir zu unserem Ranking. Maya, willst du anfangen? Ich meine, es ist jetzt dein zweiter James Bond. Würdest du den...
Entscheidung ist klar, obwohl der Roger Moore ein etwas quasi schon netterer James Bond ist, ist der Film Goldfinger auf jeden Fall besser gewesen.
Okay, das heißt oben, Mitte, unten?
Ja, Mitte, unten.
Mitte, unten. Caro, wo steht denn Leben und Sterben lassen bei dir?
Auch Mitte, unten. Also nicht weit unten, das auf keinen Fall.
Ja, würde ich auch sagen. Mitte unten trifft es, glaube ich, ganz gut. Es ist kein vollkommenes Desaster. Ich glaube, wenn ich den Film damals gesehen hätte, neuer James Bond, wäre die Erwartung wahrscheinlich sehr viel höher gewesen. Und ich hätte gedacht, oh ja, mal sehen, ob es mein James Bond ist oder nicht. Und wahrscheinlich wäre es nicht so ganz gewesen. Aber gut, dann sind wir Mitte unten. Und Caro und ich müssen zumindest demnächst mal, folgt uns auf Instagram. Da werden wir nämlich, glaube ich, demnächst mal unser erstes Ranking veröffentlichen. Also tatsächlich das, was Maya mit 2 Filmen noch recht einfach hat. Aber wir, Caro, müssen irgendwann mal Platz 1 bis, wo sind wir jetzt? 7, 8?
Richtig. Je nachdem, ob wir Casino Royale mitnehmen oder nicht, wird schwierig.
Stimmt, ja. Stimmt. Also folgt uns auf Instagram. Da werdet ihr bestimmt finden, wie Caro und ich die Filme gefunden haben in einem Ranking. So, dann war's das, glaube ich, tatsächlich endgültig von uns für diese Folge Leben und Sterben lassen. Wir werden uns wiederhören, wenn wir über den Film Der Mann mit dem goldenen Colt reden. Roger Moore als James Bond, ein zweiter Einsatz. Maya, vielen Dank, dass du dir zum zweiten Mal Zeit genommen hast, um mit uns über einen James-Bond-Film zu reden.
Ja, danke, dass ich nochmal dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Caro, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für das Schneiden der Folge.
Danke, Michael. Danke, Maya. Maya, schön, dass du wieder dabei bist und wir hoffen, dass es auch nochmal vorkommt. Und Micha, tut mir leid, dass wir deine Notizreihenfolge durcheinander gebracht haben und dich verwirrt haben.
Alles gut, alles gut. Das passt soweit. Ich muss mal aufhören, nachts Notizen zu machen.
War auf jeden Fall schön mit euch.
Auf jeden Fall. Dann in dem Sinne verabschieden wir uns. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Ihr könnt uns gerne Feedback hinterlassen, wie gesagt, auf Instagram. Wir haben eine E-Mail-Adresse, wo man uns hinschreiben kann. Wir freuen uns über Feedbacks. Wir freuen uns auf Bewertungen, auf Plattformen, wo ihr uns hört. Aller Art, positiv wie negativ, positiv natürlich lieber. Aber falls ihr Kritik äußern wollt, auch das sehr gerne. Alles findet ihr in den Shownotes. Dann bleibt mir noch zu sagen, macht es gut, bleibt gesund. Ihr zwei, bis demnächst.
Bis dann.
Bis bald.